Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim Salon Schinkelplatz hier aus dem Herzen Berlins. Ja, melken und misten war ihr Ding nicht. Sie wollte schnell in die Welt hinaus und zwar in den Zirkus. Naja, nicht ganz Zirkus, sondern den Show-Business-Zirkus. Und in ihrer steilen Karriere der letzten 25 Jahre hat sie so gut wie jedes Sternchen und jeden Superstar schon getroffen. Ihr Herzensthema, das ist aber Heimat. Und darüber wollen wir heute natürlich auch mehr erfahren. Sie sagt, sei dein eigener Titelstar. Herzlich willkommen an die Autorin, Moderatorin und Netzwerkerin Ilka P. Möller. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich ja, dass ich überhaupt noch da sein darf bei so vielen tollen Frauen. Heute 20 tolle Damen im Publikum und du, also besser kann es doch nicht sein.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und was für wirklich eine High Energy hier, also ganz tolle Frauen. Ich freue mich auf den Talk, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und du sagst ja, man muss sich selbst zur Nummer 1 in seinem eigenen Leben machen. Jetzt hast du gerade wieder einen neuen Sprung gehabt. 5 Jahre lang Leiterin des Bunte Hauptstadtstudios, Top Job. Und jetzt hast du gesagt, ich mache mich wieder selbstständig und ich springe wieder.
Ja, das ist für mich ganz wichtig im Leben, dass man sagt, also ich für mich selbst so entscheide, es wird mal wieder Zeit zu springen. Ich bin in meinem Leben schon oft gesprungen und es war auch oft der Sprung ins kalte Wasser oder ich sage auch gerne mal in den eiskalten Ozean, bin ich reingejumpt. Und für mich war es jetzt Zeit, mal wieder einen neuen Lebensabschnitt für mich selbst so zu bestimmen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, selbstbestimmt etwas zu wagen. Und wie du sagst, es waren fast 5 Jahre und seit Juni bin ich jetzt wieder selbstständig. Ich war vor meiner Zeit als Hauptstadtbürochefin von Bunte auch schon 9 Jahre selbstständig. Ich bin deshalb nach Berlin gekommen, weil hier ist einfach das Pflaster, wo irgendwie gefühlt alles möglich ist in Deutschland. Und ja, letztes Jahr merkte ich irgendwie, es wird mal wieder Zeit, sich zu verändern. Ich habe mehr angefangen zu moderieren, meine eigenen Events zu machen und ich liebe es sehr, Neues auszuprobieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich immer wieder neu herausfordert und seine eigene Komfortzone auch verlässt. Und das bedeutet aber auch, dass man nicht Angst hat, selbst, sich zu zeigen und auch nicht Angst vor seinem eigenen Licht hat.
Jetzt werden einige sagen, ja, wie kann sie denn nur 5 Jahre so einen Top-Job, wo viele super gerne in diesem Job wären und sie verlässt den einfach.
Und den Satz habe ich sehr oft gehört. Mhm. Also, und Gott sei Dank nicht innerhalb meiner Familie. Das war für mich zum Beispiel ganz wichtig. Ich bin aus Norddeutschland, ich bin nordisch by nature und ich habe da natürlich im Vertrauen als erstes mit meinen Eltern drüber gesprochen. Und die kennen ihr Kind gut und die wissen, ich war schon öfter, furchtlos, was nicht bedeutet, dass man keine Angst hat, sondern dass man einfach für sich eben, ja, mutige Entscheidungen trifft. Und ich habe gesagt, ich glaube, es wird mal Zeit, einfach wieder. Ja, da sind wir wieder bei dem, was Neues zu wagen. Und die haben gesagt, du bei dir, das wird schon klappen. Du hast ja schon einiges in deinem Leben gerissen. Und das fand ich ganz toll. Und das hat mir einfach so eine Rückendeckung auch gegeben. Und das war mir ganz wichtig. Und man merkt, man bleibt eben immer Kind. Ne? Egal, was man schon in seinem Leben geleistet hat. Egal, wer einem schon gegenüber saß an nationalen oder internationalen Superstars. Und ja, als ich dann so langsam angefangen habe, auch mehreren zu erzählen, dass ich jetzt gehen würde, beziehungsweise als bekannt wurde, dass ich gekündigt habe, also manche Gesichter waren wirklich so, also das ist jetzt nicht dein Ernst, du sitzt doch da fest im Sattel oder hast da fest im Sattel gesessen. Ja, aber ich sag mal so, jeder muss das für sich ja selbst entscheiden. Natürlich steht Bunte für ganz viele, Bilder im Kopf bei vielen. Ah, man ist Teil der Society, man ist irgendwie kann in politische Themen eintauchen, man spielt auf diesem gesellschaftlichen Parkett mit. Und das stimmt auch alles. Und ich habe da ganz tolle Jahre gehabt, dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber wenn man einfach selbst merkt, man möchte wieder einen anderen Weg gehen, dann ist das ja der eigene Weg und das hat andere eigentlich gar nichts anzugehen. Und oft ist das so, was, glaube ich, andere auf einen projizieren, dass die sagen, Moment, wie kann sie denn nur? Ich wünschte mir das auch. Aber ich habe immer gesagt, so, ich bin eben viele und ich möchte jetzt gerne mal wieder entdecken oder rausfinden, was ich eigentlich möchte oder wieder wachsen. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Satz. Ich habe für mich selbst so entschlossen, ich möchte wieder wachsen.
Und du? Ich habe dich gerade am Freitag auf der Bühne als Speakerin erlebt, war auch eine Premiere für dich, hast du ganz toll gemacht, aber kostet natürlich wahrscheinlich auch Überwindung erstmal.
Ich habe auf der Bühne ja gesagt, ich habe die Büchs voll. Und das sagt man so im Norden. Dieses, das glaubt, glaube ich, der ein oder andere gar nicht. Weil ich in der Öffentlichkeit stehe, weil ich seit 25 Jahren, wie du sagst, den Zirkus, den Showzirkus mache und eben auch moderiere und die Bühne oder sag ich mal, das Rampenlicht auch nicht scheue. Und ich bin ja auch nicht auf den Mund gefallen, obwohl ich eine ganz schüchterne Seele innen drin habe. Als Mädchen war ich ein schüchternes Ding. Aber das war dann wirklich so, da waren 5 Speaker. Und ich war dann die Letzte. Also und dann 2,5 Stunden da zu sitzen, oh, die letzte halbe Stunde, die zog sich aber ordentlich. Und Cherno Jobatay war vor mir der Speaker. Und der ist ja auch ein renommierter Journalist, Moderator und auch schon einiges hinter sich und geleistet. Und aber er stand auch das erste Mal als Speaker eben auf der Bühne. Und er sagte so herrlich zu mir, Ilka, du musst das so sehen. Das ist, als ob das die Vorband war. Und das fand ich ganz herrlich. Da sieht man mal wieder, wie man eben auf die Dinge blickt. Und ja, ich war dann schon ganz schön, ich sag mal so, wie so ein Pferd irgendwie, wie bei so einem Derby, dass man merkt, bis jetzt das Ding, dieses Gitter aufspringt. Das dachte so, oh, wann geht das denn endlich los? Wann kommt denn die Einspielmusik? Und weil wenn man dann da steht und danach irgendwie weiß, man ist durch mit allem und dann kommt der tosen Applaus und oh, dann fällt alles so ab, dann kann man auch sagen, man kann stolz auf sich sein. Und ja, das war wirklich, das war eine tolle Premiere.
Kannst du denn verraten, was, ja, gerne. Kannst du schon verraten, was sonst noch alles jetzt kommen wird?
Ja, mache ich sehr gerne. Also ich bleibe nach wie vor natürlich Journalistin. Das ist einfach, ich habe ein Reporterherz und ich glaube, das macht mich auch einfach aus. Ich wollte mit 17 Jahren schon Journalistin werden und das steckt entweder in einem drin oder nicht. Und das heißt, ich weiß eben, ich habe bei so vielen Magazinen und Zeitungen und Wochenblättern gearbeitet. Ich weiß, was eine gute Geschichte ausmacht, was eine gute Headline ist. Und wenn ich im Gespräch bin mit diversen Persönlichkeiten, ich höre dann eben auch raus, was eine Geschichte ist. Also ich bleibe auch nach wie vor Autorin für Bunte. Ich habe aktuell für die InstaMan eine Titelgeschichte gemacht, habe jetzt auch für Welt Online geschrieben. Also das bleibt auf jeden Fall bestehen. Da möchte ich auch gar nichts dran ändern. Was neu ist oder wieder dazu gekommen ist und was ich sehr toll finde, weil da geht so auch mein Musikherz auf, weil ich komme eher aus dem Musikbusiness, weil ich da immer mit sehr vielen internationalen, nationalen Musikstars gearbeitet habe. Ich habe jetzt zum neuen Album mit den Fantastischen Vier gearbeitet. Ich war Team Fanta 4. Und da muss ich sagen, wenn man das meinem 16-jährigen Ich erzählt hätte, als damals irgendwie Sie ist weg und Dieter rauskam, ach, da tanzt natürlich das Herz. Und ich war jetzt im Team, ich arbeite mit denen seit 20 Jahren sowieso als Journalistin zusammen. Und ich habe das Generic Interview gemacht zu deren neuem Album. Longplayer ist auch auf 2 gechartet. Und das ist natürlich großartig, wenn ich weiß, die Jungs, die werden immer für mich die Jungs sein, vertrauen mir und da habe ich die Seiten gewechselt. Dadurch ist wiederum zustande gekommen, weil man muss sich zeigen und drüber sprechen, habe ich mit Semmelkonzert geredet, dass ich jetzt mit den Fantastischen Vier mich in Hamburg treffe und für das Generic Interview. Und dann sagten die, Moment mal, du machst jetzt auch frei Interviews mit Künstlern? Ich so, ja klar, kannst du nicht für Hans Zimmer was für uns machen? Der kommt nächstes Jahr wieder auf Europa-Tour. Dann sage ich, na klar, ich habe den doch schon vor 2 Jahren in London getroffen. Ja, das hat ja auch super geklappt. So, dann habe ich mit ihm ein Interview auf Englisch, weil es für den europäischen Markt war, geführt. So, und das wächst eben so. Und das ist ganz interessant. Und als ich eben sagte, ich bin viele, das ist auch so interessant, wie man gesehen wird. Also viel mehr wird auch sein, oder ist schon angelaufen, dass ich viel mehr moderiere. Ich werde jetzt vertreten von Artist Network, von Ute Zahn, von der Agentur, wo auch Friedrich Lichtenstein zum Beispiel ist, als Moderatorin. Ich moderiere jetzt am November eine große Gala im Adlon, habe gerade zu den Feierlichkeiten zum 50. Berlin-Marathon am Brandenburger Tor moderiert. Und da merke ich einfach, das lieb ich. Ich kann das, ich bin dann im Talk mit den Leuten und so. Und da geht einfach mein Herz auf. Das sind ja so ein paar Sachen. Du merkst, wenn du mich fragst, ich wehe, wenn sie losgelassen.
Wir haben nur eine Stunde heute. Also wenn wir hier schon so eine Expertin haben, ja, dann müssen wir über ein heißes Thema, was gerade hoch und runter gekocht wird, sprechen. Thomas Gottschalk, wie ist denn da deine Headline?
Ich habe das natürlich beobachtet. Der ist ja ordentlich, sage ich mal, jetzt ins Feuer geraten. Ich glaube, Ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Es haben sich natürlich die Zeiten geändert. Und heute ist natürlich Thomas Gottschalk, der immer noch ein mega Name ist. Natürlich aber wird er anders gesehen, weil die Generation, die Gen Z, die denkt ja ganz anders über Verhaltensweisen oder was man sagen darf und was nicht. Und Thomas Gottschalk, der alte TV-Dino, wie er sich ja auch selbst gerne nennt, ist damals in den 80er, 90er natürlich dadurch bekannt geworden mit einem Millionenpublikum vor Social Media, vor überhaupt Internet, der konnte sagen, was er wollte. Und das wurde dann auch eben nur im Fernsehen gezeigt. Heute ist es natürlich so, wenn er in einer Fernsehsendung sitzt oder aber ein Spiegel-Interview gibt, was ja wirklich für Zündstoff gesorgt hat, dann ist das so, das wird ja natürlich gleich auseinandergerissen, weil es werden Quotes wirklich auf Instagram, auf Facebook, LinkedIn, zack, 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 überall zitiert. Und jeder hat eine Meinung dazu. Und das Ding ist, natürlich könnte er sich, wenn er sich als TV-Dino bezeichnet und er auch ist und Erfahrung hat, auch mal auf die Zunge beißen. Aber der kann auch nicht aus seiner Haut. Der liebt das ja einfach, sich zu profilieren. Der liebt es auch, sich zu zeigen und darzustellen. Und heute gelten einfach andere Werte und andere Regeln. Und natürlich ist das Internet auch gnadenlos. Da sind auch Leute, die dann richtig schießen. Und dann wird vieles auch manchmal, muss man sagen, aus dem Kontext gezogen. Und dann sind auch Leute, glaube ich, da im Internet, die anonym reagieren können, die nochmal viel mehr gegenballern. So würde ich es, glaube ich, sagen. Also ich glaube, da könnten wir eine ganze Sendung füllen.
Ich habe ein Zitat gelesen, hat jemand gesagt, seine größte Stärke von einst wird ihm heute immer mehr zum Problem.
Du meinst die größte Stärke, dass er so spontan war?
Und vielleicht mal jemanden angefasst hat und mal so tätschel, tätschel, was man heute vielleicht nicht mehr so machen würde.
Nein, das darf man heute vor allem auch gar nicht mehr machen. Ne? Das ist ja so, es gibt da, also es ist ja wirklich ein ganz großes und weites Thema. Wie darf man heute überhaupt sich zeigen, um im Umgang überhaupt nach außen geben? Und man muss natürlich heute auch viel mehr aufpassen. Ich bin da auch nicht immer so Fan von, muss ich sagen. Das ist alles so auf die Goldwaage. Es hat jetzt gar nicht unbedingt nur mit Thomas Gottschalk zu tun, aber gelegt wird. Weil dieses so, oh Gott, darf ich das jetzt noch sagen? Und so, ja, ich bin selbst sehr direkt. Ich bin in einer ganz anderen Generation aufgewachsen. Da musste man sich auch behaupten. Da konnte man auch lautstark was sagen. Gerade als Frau war das ganz wichtig. Und ich bin zum Beispiel auch als Journalistin in einer Zeit aufgewachsen. Da hatte man sonst gar keine Chance, wenn man den Mund nicht aufgemacht hat und was man sich da alles angehört hat, das ist, wie gesagt, auch wieder ein anderes Thema.
Mir fällt jetzt gerade noch ein anderer Fall ein, Stefan Raab. Zu dem habe ich ein nettes Zitat gelesen, hat jemand gesagt, wenn man ein altes, verstaubtes Fax vom Dachboden holt, wird daraus kein iPhone.
Das habe ich gelesen. Ich weiß auch genau, welcher Kollege das von der Bild am Sonntag, ich verfolge das natürlich, geschrieben hat. Ein schöner Vergleich, aber ich finde das manchmal schwierig, wenn Journalisten gerne etwas schreiben, womit sie sich selbst in einem guten Licht wegen der Brillanz dieses Quotes sozusagen zeigen wollen. Das ist mein Statement dazu.
Ja, du hast ja schon wahnsinnig viele Stars getroffen, also wirklich Superstars, Kylie Minogue, Robbie Williams, Luciano Pavarotti, der hat für dich Spaghetti gekocht.
Ja.
Also solche Geschichten muss man erstmal erleben, das sind doch tolle Erinnerungen, oder?
Ich bezeichne mich auch gern als Glücksmensch und gerade wenn du sagst Luciano Pavarotti, also unglaubliche Zeiten, da war ich gerade eine ganz junge Reporterin, hatte bei Bild am Sonntag angefangen, ich glaube es war 2000 oder 2001 und ich bin mit meinem Fotoreporter Klaus Becker, ganz toll, bin ich um die Welt gereist und da waren wir dann wirklich in dem Ferienhaus von Luciano Pavarotti. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, wir sind nach Pesaro eingeladen worden und also erstmal ist mein Koffer irgendwo in Zürich hängen geblieben und ich weiß noch genau, ich hatte ein lila Oberteil und so eine Glitzerjeans an. Das war mir vielleicht unangenehm, aber ich hatte keine Zeit mehr, mich für den Maestro irgendwie ein bisschen in Schale zu werfen.
Aber er stand jetzt nicht mit kurzen Hosen am Pool.
Nee, dafür schwammen seine Freunde alle im Pool rum. Das war wirklich so, ach Mensch, da kommen da zwei Journalisten aus Hamburgo. Das spielte gar keine Rolle. Er war gerade bei sich im Hausinneren und hatte, wie es ja sich so für einen alten, sag ich mal, gestandenen Opernstar gehörte, hatte der wirklich so eine, also erstmal wurde er geschminkt, er hatte so ganz schwarze Augenbrauen, das weiß ich noch, mit Kohle geschminkt. Und er hatte aber wirklich, er war ein sehr mächtiger und imposanter Star, muss man sagen. Und er hatte einen, es war keine Serviette, es war wirklich eine Tischdecke als Serviette, weil er eben etwas ja, mächtiger war. Und er sagte, La Bionda, das werde ich nie vergessen. Und so haben wir unser Interview angefangen und wir haben nachher auch Tischkicker gespielt.
Wie schafft man das, zu diesen großen Stars so ein Verhältnis, auch Vertrauensverhältnis aufzubauen, dass die einem möglichst mehr sagen, als sie jemand anders sagen würden?
Es kommt drauf an. Also ich sage mal so, es gibt natürlich die nationalen und die internationalen. Ich glaube, das ist erstmal ein großer Unterschied, weil Beispiel Udo Lindenberg, der mich Sprosse nennt und er ist mein Udolito, den begleite ich jetzt auch schon ja, 20 Jahre bestimmt. Da ist das natürlich, dass ich die Chance öfter hatte, in meinem Leben schon mit ihm on Tour zu sein, ihn Backstage begleiten zu dürfen. Das geht natürlich auch nicht von heute auf gleich, aber da will ich nur damit sagen, da ist der Zugang, glaube ich, deutlich näher, weil natürlich erstmal da ist eine andere Nahbarkeit da, da kennt man vielleicht das Umfeld natürlich auch mehr, die Plattenfirma sitzt in derselben Stadt, man geht mit denen natürlich auch öfter essen, ist immer, sag ich mal, umtriebig im Austausch. Das ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt versucht, an Madonna ranzukommen, die ich aber auch schon zweimal getroffen habe. Aber die bringt ja auch nicht jetzt jedes Jahr ein neues Album raus. Und da gibt es eben solche und solche. Also die Nationalen, glaube ich, da ist das eben wichtig, wie fühlen die sich, wenn du mit denen bist. Was schreibst du auch nicht? Das ist, glaube ich, auch so ein kleines Geheimnis, dass die wissen, nur wenn ich jetzt den Raum betrete, ist nicht gleich Gefahr im Verzug nach dem Motto, oh Gott, jetzt alle sind dann in so einer Schreckenshaltung, sondern dass ganz klar ist, bei der kann ich mich eben als Star, als Künstler auch wohlfühlen, wenn die Person, die Journalistin Backstage ist, da wird eine Reportage gemacht, dass das so ein Hand-in-Hand-Spiel ist, so nenne ich das gern. So, Madonna ist natürlich ein Vollprofi, die weiß ganz genau, was die will erstmal eine Titelzeile, die möchte den höchsten Output überhaupt bekommen. Und dann hat man, wenn man Glück hat, eine halbe Stunde. Die wird dann auch 20 Minuten vor Ort nochmal runtergekürzt. Und dann wird man von der Zeitung, damals war ich eben bei Bild am Sonntag, schon mit einer Headline losgeschickt. Und dann ging es so, oh, da war gerade Krise in der Beziehung zu Guy Ritchie. Ilka, das muss die Zeile sein, alles über jetzt ihre Ehekrise oder das Eheaus. Ja, wieder die Büchs voll, sag ich mal, sitze ich im Flieger nach London. Aber das ist eben das Ding, die weiß, die ist eben sehr outgoing, die spricht da offen drüber. Die Frage ist eben nur, wie du es schaffst, in 20 Minuten über das Warm-up, über das Album irgendwie dahin zu kommen. Und dann bist du auch noch an dem Tag der 10. Journalist. Das heißt, die Frau, die sowieso gern gefordert werden will, die möchte nicht gelangweilt sein. Die muss sie also auch noch bei Laune halten und die liebt das, dich selbst auch noch zu foppen. Und die weiß genau, wie sie irgendwie dich noch ein bisschen so rauskitzeln kann und die will sehen, wie ihr Gegenüber ist. Eine Löwefrau. Und das ist so ein Spiel. Die möchte richtig sehen, wer hat hier die Hoheit. Also es ist ganz interessant. Und am Ende hat sie dann abgeliefert und ich bin mit meiner Schlagzeile dann auch wieder nach Hamburg. Aber ich bin völlig erschöpft, das weiß ich noch, im Flieger von London nach Hamburg eingeschlafen, weil der ganze Druck abgefallen war.
Wie viel Glitzerwelt ist das jetzt wirklich und wie viel ist gemacht und vielleicht sehr bewusst herbeigerufen?
Du meinst jetzt in Bezug auf die nationalen oder auf die internationalen oder allgemein aufs Showbusiness?
So, aufs Showbusiness, ja.
Es lebt natürlich ganz viel mit dem Image, ne? Und es gibt natürlich ganz viele Superstars, die haben hinter den Kulissen überhaupt auch Macher. Das darf man immer nicht so vergessen. Das geht ja schon damit, es gibt ja richtig so eine Star-Maker. Eine Taylor Swift, die ist natürlich jetzt ein Ausnahmetalent, eine der mächtigsten Popstars überhaupt der Welt ja inzwischen, die aber auch ihre Songs seit jeher selbst schreibt, die einfach auch eine Meinung hat, die eine politische Power hat. Aber dann gibt es auch Leute, und das war natürlich so in den 90ern und 2000ern so, die richtig kreiert werden, gemacht werden. Und die hatten dann auch Knebelverträge, die durften nur so und so sein, weil die ein Image bedienen mussten. Dagegen hat dann Pink sich irgendwann gewehrt, hat sich freigemacht. Britney Spears war so eine Pop-Puppe, muss man mal sagen. Und darunter leidet sie ja bis heute. Also das steht und fällt immer damit so, es hat sehr viel mit Außenwirkung zu tun und wie man Image kreiert wird.
Ich habe ja jetzt mehr mit der Finanzwelt zu tun und da kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte öfter Interviews mit Martin Winterkorn, damals VW-Boss, der Oberboss sozusagen. Und da hat man vorher gefühlt mit 5 Pressesprechern zu tun gehabt, die eine Restriktion nach der anderen einem auferlegt haben. Also höchstens 3 Fragen, 1:30 und so muss das ablaufen, zack, zack, zack. Und dann kommt man aber ans Set und irgendwie hat man vielleicht doch einen ganz guten Draht. Und dann habe ich gesagt, Herr Winterkorn, ich darf Ihnen ja eigentlich nur 3 Fragen stellen, aber ich muss 4 Minuten Sendezeit füllen. Das sind mehr als 3 Fragen. Und dann hat er auch gleich gesagt, ja, kein Problem, machen Sie mal. Und dann ist natürlich drumherum, kann kein anderer mehr was sagen. Hat man solche Situationen bei so Promis auch oft, dass durch die Chemie
sehr oft
sich da einiges ergibt?
Also sehr oft. Ich hatte es aber auch tatsächlich schon mal so, dass jemand mal aufgestanden ist. Das fällt mir gerade ein, ich wollte eigentlich erst das positive Beispiel nennen, aber was einem so in den Kopf kommt, Russell Crowe, der ist ja auch wirklich, also unberechenbar, da war ich auch noch so in meinen Anfang 20ern und der, also ich glaube nach Frage 2 sagte er so zu mir, don't take it personal, I don't like your questions. Und ich hatte aber, glaube ich, es war so ein bisschen, ich hatte so ein Warm-up gemacht, der hatte einfach keine Lust mehr nach so einem Tag, der wollte einfach feiern gehen. Ich wusste danach auch, mit wem er feiern war, aber es wäre eine andere Geschichte. Und
Schreibt man das dann auch, dass er aus dem Interview raus ist?
Ich habe darüber dann gar nicht geschrieben. Was sollte ich da denn auch schreiben? Und da war jetzt, also das hat ja einfach nicht stattgefunden. Aber ich habe es tatsächlich auch mal im Positiven gehabt. Da war ich bei dem Popstar Jamiroquai zu Hause. Der lebt immer noch von London mit seinem Fuhrpark. Der hat ja so Oldtimer, einen eigenen Pub und alles. Und der fand mich gut, um es mal einfach mal so zu sagen. Und der wollte für mich kochen, der zeigte mir das Haus, das Fotoalbum. Und da ist natürlich die Promoterin von der Plattenfirma fast durchgedreht, weil der ganze Schedule war völlig hin. So, und sowas passiert natürlich auch.
Jetzt muss man aber auch fragen, wollte der auch noch das Schlafzimmer zeigen? Gab es solche Sachen auch?
Es gab sicherlich in 25 Jahren Showbusiness gab es sicherlich eindeutige Angebote. Ich bin den Abend zurückgeflogen, um das mal so zu sagen. Aber wie du eben sagst, es ist so schön, wenn man einfach dann vor Ort merkt, man kann noch was rausholen und man kann einfach natürlich durch die Chemie, weil darum geht es ja immer. Es geht ja immer darum, wie ist die Chemie zwischen zwei Menschen? Und die kann nicht immer gut sein. Ich meine, man mag ja auch nicht jeden. Und das, aber natürlich ist das dann ja auch keine Freundschaft in dem Moment, sondern man versucht einfach, man hat ein Business-Meeting, man versucht da einfach das Bestmögliche rauszuholen. Und jeder weiß auch, was er davon haben soll, kann. Und in dem Fall ist ganz klar, also ich hatte auch schon Gespräche, da haben sich Künstler, das ist nicht nur einmal passiert, so wohl gefühlt, dass sie über Therapien, Ehe, Aus- und ich weiß nicht, was alles erzählt haben. Und dann muss man das aber natürlich zur Autorisierung schicken. Ja, und dann klingelt aber dann das Telefon. Damals war es nicht das Handy, sondern wirklich Festnetz. Und dann, wir ziehen hiermit das Interview zurück. Das kann er doch niemals gesagt haben. Und dann hat man die ganze Arbeit gehabt und so. Ja, das ist passiert natürlich dann durch Chemie oder weil derjenige sich geborgen fühlt. Also, und das ist dann wirklich natürlich wahnsinnig ärgerlich. Vor allem, wenn es Freitagabend ist und man in meiner Sonntagszeitung arbeitet und es ist eine Doppelseite eingeplant.
Das ist das Gute beim Fernsehen, wenn man live ist, da kann dann nichts mehr rausgeschnitten werden. Ist es heute immer noch so, dass jedes Zeitungsinterview freigegeben werden muss?
Ja. Ich weiß nicht, wie es aktuell bei Springer ist. Ich glaube, Marion Horn hatte irgendwie neue Regularien jetzt aufgesetzt und so. Da stecke ich jetzt aber nicht so drin. Aber ich habe das zum Beispiel auch für mein Buch gemacht. Das ist natürlich, dann kann das auch eine Überraschung geben. Ne? Wenn man 35 Interviews wie in meinem Heimatbuch jetzt hat, die Leute müssen es freigeben. Und das gilt natürlich genauso einfach für jedes Interview, ob jetzt für Bunte, ob jetzt für Welt Online mit den Fantastischen Vier, was ich gemacht habe oder so. Das muss natürlich sein. Also das ist jetzt ist ganz anders als beim Fernsehen.
Wenn du so ein bisschen diese Welt siehst, man ist ja erstmal als Journalist ganz weit weg, weil man ein ganz anderes Leben hat und trifft dann so einen millionenschweren Popstar. Aber dann ist man auch wieder ganz nah dran. Verschwimmen da manchmal so die Welten und man fühlt sich selber in der anderen Welt?
Dazu fehlt dann ja das nötige Kleingeld. Ne? Wenn ich da auf der Luxusjagd bin, denke ich ja nicht so, ach, hier fühle ich mich aber heimisch, das hat ja gar nichts mit meinem Leben zu tun. Da wäre es ja nicht mal das kleine Boot auf dem Wannsee, wenn du das jetzt zum Beispiel meinst.
Ja, also du bist auf dem Boden geblieben sozusagen.
Ich habe das genossen durch meinen Job und das seit jeher, einfach in verschiedene Welten einzutauchen. Das ist bis heute so. Und ich finde das immer ganz spannend, die unterschiedlichsten Menschen kennenzulernen. Und dann natürlich auch zu sehen oder zu merken, wann verlieren sie selbst so ein bisschen, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, verlieren sie sich selbst, sondern wann öffnen sie sich so sehr, dass sie vergessen, wer sie eigentlich sein wollen. Das ist, glaube ich, ganz schön, weil sie sich anvertrauen. Und das ist passiert zum Beispiel bei Carlos Santana, war ich im Studio und bei ihm auch zu Hause in San Francisco. Ich bin wirklich während meiner Zeit als Chefreporter bei der Bild am Sonntag so viel umhergereist. Mit 30 hatte ich alle Kontinente dieser Welt bereist. Und das war natürlich vor Internet vor allem. Und das war alles noch so, die konnten selbst noch gar nicht so bestimmen, wie es heute ist auf Instagram, wo über eine Scheidung, Ehe aus oder neuen Vertrag oder neuen Werbedeal, wie auch immer, alles gleich publik werden machen kann und die selbst die Kontrolle haben. Sondern da war das noch so, okay, wer hat jetzt hier eine Riesenauflage, muss man mal einfach sagen. Und Bild am Sonntag waren einfach die mächtigsten Medien. Und ich bin da als sehr junges Ding direkt eingestiegen. Und da war auch noch Geld da bei den Plattenfirmen und bei den Verlagen. Man ist hin und her geflogen. Und dann war das eben auch kein Thema, dass man zu zweit zu Madonna fliegt. Oder, ach, wen laden wir denn jetzt ein zu Carlos Santana? Ja, einen freien Journalisten und die P. Möller von der Bild am Sonntag. So, und dann saßen wir dann da zu zweit. Und genauso auch, einmal bin ich in Toronto bei den Tourproben in der Schule von den Rolling Stones. Also Wahnsinn. Und das ist natürlich in dem Moment, dass man denkt, kann mich mal jemand hier zwicken? Und da kommt man manchmal auch gar nicht hinterher. Das ist, glaube ich, so, weil man dann in so einem Rausch fast ist, weil man so viele Termine hat und so. Da muss man manchmal auch so ein bisschen sich so wieder zurücknehmen und sagen, jetzt muss ich mal durchatmen, damit einmal auch mal klar wird, was man hier alles erlebt, weil man so einen exklusiven Zugang hat zu Menschen, die von anderen weltweit angehimmelt, umjubelt und ja, umgarnt werden. Also das muss man sich immer, glaube ich, mal wieder so, ja, man muss dann ein bisschen innehalten. Da sage ich jetzt extra muss und das habe ich zwischendurch immer wieder gemacht, damit das eigentlich so total überrollt.
Weil wir jetzt heute unter uns Frauen sozusagen sind. Hattest du jemals den Eindruck, dass du als Frau Nachteile hattest oder bringt es vielleicht Vorteile oder wurdest du als 20-Jährige noch nicht so ernst genommen wie heute?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin heute natürlich, trete ich ganz anders auf als mit Anfang 20. Ich hatte Gott sei Dank die Chance, dass ich wirklich oft in diesen, was ich hatte zu Anfang gesagt, eiskalten Ozean so geschubst worden bin. Und zwar aber, weil jetzt irgendwie Vorgesetzte etwas in mir gesehen haben nach dem Motto, die macht das schon irgendwie. Heute denke ich manchmal, meine Güte, ich bin einfach dann nach Amerika geflogen, hatte noch keine Ahnung von irgendwie was. Also und dann war ich auf einmal mit zum Beispiel in Scorpions on Tour in Kalifornien und bin mit Klaus Meine bei Starbucks, wusste gar nicht, was Starbucks ist. Und dann ist man wieder Backstage. Wahrscheinlich waren da noch viel mehr Prominente um mich herum, die ich alle gar nicht erkannt habe. Aber ich habe immer einfach irgendwie gemacht. Und ich glaube, mir kam sehr zugute in jungen Jahren, dass ich immer offen war. Vielleicht auch ein bisschen naiv. Ne? Das Mädchen vom Dorf, das darf man auch nicht so unterschätzen. Ich bin auch oft auf die Nase gefallen durch meine Offenheit. Weil ich natürlich sehe generell das Gute in Menschen. Und dann merkst du aber auf einmal, dass das nicht jeder so nett ist. Oder also nur weil der dich vorne rum anlächelt, heißt das noch lange nicht, dass der das auch ernst meint. Und das habe ich sehr früh lernen müssen. Und dann lernt man natürlich aus diesen Einschlägen Erfahrung, wenn man sich umdreht und auf einmal hat man das Messer am Rücken. Und das merkt man schon. Ich glaube, das hat jetzt, weiß nicht, ob das mit Mann oder Frau zu tun hat, aber vielleicht auch so, man muss sich noch mal mehr behaupten vielleicht. Und ja, das ist einfach, und durch das Machen und durch die schlechten Erfahrungen, glaube ich, lernt man noch mal mehr wieder aufzustehen.
Wie ist das mit so Stars wie Robbie Williams, der, würde ich sagen, so ein bisschen schwankungsfällig, anfällig ist? Erwischt man da so gute Momente? Ist das tagesformabhängig vom Star dann oder wie kann man da den Zugang finden?
Total tagesformabhängig, muss man mal sagen. Also ich hatte das Glück, mit Robbie auch schon öfter zusammengearbeitet zu haben und ich habe ihn wirklich auch in Verfassungen erlebt, die waren schon grenzwertig. Das ist ja allgemein bekannt. Er geht damit ja auch sehr offen um. Also nicht nur mit den Süchten, die er überstanden hat, auch mit seinen Dämonen. Und die begleiten ihn ja bis heute. Und ich habe ihn zuletzt in Genf, wo er auch wohnt, er hat ja, ich glaube, 5 Residenzen weltweit, besucht. Und er kam wirklich auf mich zu und hat gesagt, I know you. Und ich so, yes, I know. Und er war aber ganz aufgeräumt. Zu dem Zeitpunkt war der irgendwie bei sich. Der ist immer Entertainer, der ist aber auch zum Beispiel ein Vollprofi. Wenn da irgendwie das Licht angeht, die Kameras sind im On, der liefert ab. Und ich glaube, da kam einem nochmal so ein bisschen zugute, dass er sowieso also sehr offen mit allem umgeht. Und dann aber auch, weil ich ihn schon in anderen Phasen erlebt habe, darauf konnte ich mich wieder beziehen. Und das war dann natürlich, dann hat man etwas geteilt. Oder vielleicht aber auch, weil man eine andere Lebenserfahrung selbst hat. Jetzt bin ich 47 Jahre und mit Mitte 20 stellt man natürlich auch nochmal andere Fragen, als wenn man jetzt irgendwie fast 50 ist. Weil man dann auch schon, glaube ich, nochmal ganz anders auf gewisse Situationen eingehen kann. Oder weil man vielleicht auch selbst Tiefen schon im Leben, ich will jetzt nicht sagen solche Tiefen wie Robbie Williams, aber sowas erlebt hat und dann kann man sich da mehr einfühlen.
Ilka, ich habe überlegt, was fragen so Promi-Journalisten immer und was ist vielleicht manchmal ein bisschen unangenehm und dann habe ich mal ChatGPT gefragt. Was sind so typische Fragen an Prominente? Die stelle ich dir jetzt.
Oh.
Und es sind die Fragen wahrscheinlich, die du oft an die anderen stellst. Die kommen heute mal an dich. Manche sind vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen, aber wir gehen mal durch.
Frage, und ich tue jetzt einfach so, also ich weiß ja von nichts.
Wir haben das nicht abgesprochen.
Ich kann auch aufstehen und gehen.
Aber ich würde dich trotzdem bitten, die Fragen ernsthaft zu beantworten. Ja. Also zum Beispiel, was sagen Sie zu den Skandalen Ihrer Ehe?
Ja, man darf immer nicht alles glauben, was geschrieben wird.
Ach, das ist gut, ja. Das gefällt mir.
Mir auch.
Bist du eigentlich in einer Partnerschaft? Man sieht dich auf Instagram und so nicht mit einem Partner oder Partnerin.
Ich finde, was Privates sollte auch privat bleiben.
Ja, du kennst die guten Antworten. Das, ja. Nächste Frage. Glauben Sie, dass Sie mehr verdienen, als Sie es sollten?
Ich finde, jeder verdient das, was ihm zusteht.
Was sagen Sie zu den Drogenvorwürfen gegen Sie?
Ach, im Leben sollte man mal alles mal ausprobiert haben. Und der eine geht über seine Grenzen hinaus. Ich weiß aber immer, wann Schluss ist.
Glauben Sie, dass Ihre Karriere vorbei ist?
Die hat jetzt erst richtig angefangen.
Haben Sie Schönheitsoperationen gemacht?
Was meinen Sie denn?
Ich glaube nicht bei dir.
Dankeschön. Ich hatte tatsächlich mal einen Fall, das war mit Abstand das Absurdeste. Ich habe mit Jennifer Lopez hier in Berlin im Adlon zusammengesessen und da war ein X-Berater drumherum und sie war damals gerade frisch zusammen mit dem Sänger Mark Anthony. Und das durfte natürlich überhaupt kein Thema sein. Das waren jetzt so richtig, die Kettenhunde standen parat. So, und dann saß sie mir so gegenüber wie du jetzt und da im Türrahmen stand er die ganze Zeit. Also es war wirklich so, wirklich der Elefant war quasi im Raum und man durfte nicht drüber sprechen. Also völlig absurd.
Ja, aber wo du gerade bei Musik bist, magst du denn Musik? Ist das auch ein Thema in deinem Leben?
Oh, total. Also ich habe das so genossen, als ich eben bei Bild am Sonntag angefangen habe. Und Klaus Strunz sagte damals zu mir, hören Sie, wir wollen in Kooperation mit Viva ein Jugendmagazin für die Bild am Sonntag entwickeln, die Viva-Bums. Und bin ich in diese Gifteküche und habe das entwickelt. Und habe dann als Erste, als diesen Dummy nannte man das, und die erste Ausgabe, habe ich dafür Jerry Halliwell von den Spice Girls, damals hat die eine Solo-Karriere gerade gestartet, interviewt, geshootet in London und das war wirklich so großartig. Dann wurde das Team immer größer, weil irgendwann klar war, es kommt tatsächlich raus.
Nicht ablenken lassen.
Und dann haben wir 12 Seiten jede Woche produziert. Und das heißt, ich war auch immer ganz viel mit den Musikstars unterwegs. Und das finde ich ganz großartig. Und gerade junge Talente zu fördern, ist da zum Beispiel auch ganz wichtig. Und in dieser Phase war ich da und wusste einfach, da müsste einfach eine Sichtbarkeit auch für junge Talente, wie jetzt hier auf der Bühne.
Du gibst das Stichwort, liebe Ilka, junge Talente. Wir haben ja seit 3 Ausgaben vom Salon auch immer junge Sänger und Sängerinnen hier. Heute ist Svenja Rossig hier, Svenny. Und sie singt 2 Songs, Kalt und Aperol. Herzlich willkommen, Svenny.
Schau, meine Augen, mir ist kalt, bin so fucking overwhelmed von diesen Gefühlen, will sie nicht mehr spüren, aber wünsche alles Glück der Welt. Sehe dich nur noch von hinten, sehe nur noch, wie du gehst, kann uns beide nicht mehr finden, selbst wenn du vor mir stehst, mir ist so kalt. Mir ist so kalt. Hast du gedacht, was passieren wird? Beziehung ist mehr als mein Kiss auf deinem Bildschirm. Du hattest nie Zeit für mich, eigentlich voll peinlich. Gehst in mein Club mit den Jungs bei Bros bevor es muss nicht verstehen, dass ich so bin, fährst nicht los. Prios sind falsch bei dir und bald stehst du alleine hier kalt. Mir ist so kalt. Losgezogen, weil mir meine Augen aus und bete nach da oben. Kummer ist stark, stärker als Hass. Will mir nicht eingestehen, dass ich dich noch mag. Alle meine Freunde schreien, vergiss ihn. Und ich schrei zurück, denn ich vermiss ihn. Bin completely out of touch. Ist mir alles too much. Mein Gehirn zerdenkt und denkt sich Sachen aus. Schreibt ganze Skripte wie im Puppenhaus. Biegt sich alles hin, sucht nach Sinn. Wo keiner ist, wo ich bin. nicht mal euphorisch, handel motorisch, lass mich treiben, im Strom ganz komisch, ohne mich zu wehren. Für mich war plötzlich nicht mehr so schwer, nur noch kalt. Mir ist nur noch kalt.
Bei Instagram und TikTok zu finden unter ihrem Namen. Vielen, vielen Dank. Kalt und Aperol. Ist ein Aperol auch mal was für dich?
Natürlich.
Natürlich.
Wer sagt denn da schon mal nein?
Die Svenny hat Sober Oktober, wofür sie sich auch sehr einsetzt, dass Alkohol nicht unbedingt immer sein muss. Du bist auch, glaube ich, bei nicht-alkoholischen Getränken dabei.
Ja, ich bin Brand Consultant, unter anderem für die Marke Freikopf. Da, die machen Drinks auf also Gin-Basis, aber eben alkoholfrei. Und das ist auch so Teil meiner Neu-Wieder-Selbstständigkeit, dass ich Brands berate oder dann, dass ich gucke, dass die in den Medien stattfinden, also für die Medialisierung sorge. Jetzt waren die zum Beispiel auch Sponsoring-Partner beim Tribute to Bambi oder Deutschen Schauspielpreis. Ich öffne dann Türen, durch die vielleicht die Marke sonst nicht gehen könnte. Friedrich Lichtenstein ist Testimonial aktuell. Und dann schaue ich dann, was kann man an Storytelling machen und die platzieren. Und ich finde die Marke toll, ich finde die Jungs dahinter toll. Die kommen auch aus dem Musikbusiness, so schlossen sich da wieder die Kreise und das macht auch Spaß.
Ich wollte noch einmal kurz an unsere etwas gemeine Fragerunde vor der Musik anknüpfen. Du hast ja sehr professionell, sehr kurz geantwortet. Ich habe oft Leute, die vielleicht manchmal einfach weniger sagen sollten. Es ist besser, manchmal einfach nicht so viel zu sagen.
Ich habe mich jetzt in die Rolle sozusagen des Stars so gefühlt. So war das ja auch. Du hast ja so die Journalistenfragen und ich hätte jetzt gedacht, wie würde ein, also, oder wie ist es meine Erfahrung, wie dann geantwortet wird? Und wird dich dann auch noch fröhlich so angegrinst dabei, ne? Oder so, privat bleibt privat. Das ist ja so eine Antwort, die man als Journalistin hasst, weil man denkt so, okay, wie komme ich denn da jetzt ein bisschen weiter, ne? Und das ist so, und merkt dann auch, ein Satz ist dann auch wirklich fies als Antwort. Das wollte ich natürlich so ein bisschen spielen.
Es ist aber wie so ein Medientraining, es war ja eigentlich so total perfekt.
Dankeschön, Dankeschön.
Dein Werdegang war vielleicht nicht so vorherbestimmt, weil du bist ja auf einem Dorf aufgewachsen, Bauerstochter, bist rausgefahren und hattest Tiere um dich herum, die Felder um dich herum. Wie kommt man dann in die Sternchenwelt? Wie wolltest du da weg sozusagen?
Ja, das ist wirklich ein bisschen verrückt, also auch so rückblickend noch. Ne? Also ich wusste mit 17 schon, dass ich Journalistin werden möchte. Und mein Vater war ganz stolz darauf, immer zu sagen, wer hat dich zur Zeitung gebracht? Denn mein Vater hat mir damals die Tür geöffnet zum Heinrich Bauer Verlag, wo ich ein Praktikum gemacht habe mit 17. Das war so während des Gymnasiums, dass man so ein sogenanntes Wirtschaftspraktikum gemacht hat. Und ich bin dann natürlich mit dem Zug reingefahren nach Hamburg und dann dieser riesen Verlag. Das fand ich wahnsinnig interessant. Ich wusste nach diesen 2 Wochen, das will ich auch. Obwohl ich damals, glaube ich, mehr Kaffee gekocht habe und Dias sortiert habe als irgendwas. Aber so allein dieses so Luftschnuppern hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ja, und wie du schon sagst, bin auf dem Bauernhof groß geworden. Also ich war so ein richtiges Pferdemädchen. Wir hatten Ziegen, wir hatten ein riesiges Sattlerschwein, 250 Kilo schwer, Frau von Zitzewitz hieß das. Genauso irgendwie bei uns sind auch die Ziegen auf den Ponys rum, also geritten. Das war wirklich also eine Bullabü-Kindheit, ganz traumhaft. Aber ich glaube so einfach, wenn man natürlich auf dem Land ist und das als Kind genießt, als Teenager will man ja eher was Weiteres. Man möchte wirklich raus. Und gerade wenn der Bus nur einmal am Tag fährt und meistens kommt er dann zu spät oder gar nicht und dann kommt man da nicht so schnell raus. Man möchte auch seine Eltern nicht immer fragen, kannst du mich mal fahren? So, das ist ja so die Kindheit oder Teenagerzeit. Und ich wusste dann eben irgendwann, ah, ich möchte was anderes und habe dann beim Trittauer Markt so ein Informationsblatt, habe ich dann die ersten Feuerwehrfeste besucht, da hatte ich meinen eigenen Führerschein, da gab es 10 Mark pro Foto, 1 Pfennig pro Buchstabe, ja, und so arbeitet man sich langsam nach vorn. Und dann habe ich dann mein Volontariat nach dem, also nach meinem Abi gemacht und bin dann durch den Bauer Verlag und dann durch verschiedene Stationen, die noch gar nichts mit Glamour zu tun hatten, bin ich dann raus. Da war das zum Beispiel eher die Magdeburger Volksstimme. Oder dann war es dann, also da hat man ganz andere Termine gemacht, als jetzt mit den Rolling Stones, wie vorhin genannt, irgendwie on Tour zu sein. Aber so geht dann eben alles los. Also alles fängt ja irgendwie klein an.
Und man muss ja sagen, es war ganz, ganz knapp, weil mit 18 hat bei dir ein Bauer an der Tür geklopft und hat dir einen Antrag gemacht, hat gesagt, guck mal hier, so viele Windmühlen habe ich, das kann ich dir bieten. Willst du mich heiraten?
Ja, Bauer Gustav. Ich glaube, im Buch habe ich... Da, also denkt man auch so, also Größenwahn hatte einen Namen, also ich glaube, gefühlt war der damals schon 108 und ich eben 18, also der dachte, mit so einem Strauß rote Rosen, so reden die dann da ja auch, hat er, glaube ich, gedacht, und mit so einer Karte, wo die Vermögensverhältnisse klar aufgezeigt worden waren, dachte der so, das passt doch, ne? Ich wohne um die Ecke, Weg ist nicht so weit, die kommt ja auch vom Bauernhof, ja. Wirklichkeit und Vorstellung liegen manchmal sehr weit auseinander.
Ist aber diese Kindheit und diese Verbundenheit auch zu deiner Heimat für dich das große Thema Heimat dann auch später so besonders geworden? Du hast ja zum einen das Buch geschrieben, du hast deinen Salon, Heimatsalon. Das sind ja ganz tolle, finde ich, Themen, oder dieses Thema ist so wahnsinnig positiv, weil, glaube ich, jeder sich Heimat so sehr wünscht und damit so viel Positives verbindet.
Ja, ich bin schon sehr heimisch. Ich bin nicht heimisch. Ich bin eher heimatverbunden auf jeden Fall. Also ich bin sehr stolz auf meine Wurzeln und ich glaube, die haben mich natürlich sehr geprägt. Und das Bodenständige, vielleicht ist das auch eins, das wird mir so nachgesagt, warum ich in diesem Showbusiness so bestehen kann oder mich in andere einfühlen kann, weil meine Mutter mich auch wirklich so erzogen hat, jeder Mensch ist gleich. Und bei uns, und ich musste auch immer anpacken, da gab es hier nichts mit, du bist jetzt was Besseres oder so. Also bei uns, gerade wenn die Ernte eingefahren wurde, da stand ich in der Küche, hab noch die Stullen geschmiert und dann die Wäsche wurde aufgehängt, du hast deine Pflichten, mein Kind. Also das prägt natürlich auch sehr. Und ich glaube, je älter man einfach wird, desto mehr sehnt man sich auch so nach so seinen Wurzeln zurück. Oder man fragt sich, woher komme ich denn eigentlich? Was macht mich aus? Und nicht für jeden ist das natürlich positiv behaftet. Und manche haben auch ihre Heimat verloren. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Und ich bin Gott sei Dank sehr wohlbehütet aufgewachsen und blicke da sehr gern zurück. Und das, also mich macht das, dieser Heimatgedanke, sehr glücklich und stolz. Und deswegen ist das für mich auch so wichtig gewesen, darüber dieses Buch zu machen mit eben 35 Prominenten. Und ich hätte dann vor 5 Jahren, so alt ist das Buch schon, als ich das bei Random House rausgebracht habe, beziehungsweise rausgebracht worden ist, hätte ich nicht gedacht, dass das auf so verschiedenen Ebenen noch weiter stattfinden wird. Jetzt mache ich seit letztem Jahr den von dir gerade erwähnten Heimatsalon bei mir zu Hause in Berlin in der Fasanenstraße. Und das ist durch meinen Umzug, ich war 12 Jahre in Mitte, entstanden. Diese Wohnung war einfach so prädestiniert dafür. Aber ich wusste natürlich nicht beim Einzug, dass das passieren würde. Aber wenn man sich selbst Raum gibt, entstehen auch neue Räume oder neue Gedanken einfach. Und mich macht das total glücklich zu Hause. Du holst ja auch in dein, also in dein Zuhause, in deinen Salon, holst du ja auch Gäste rein und machst das zu einem besonderen Happening. Das da ist ja, glaube ich, ganz wunderbar. Und ich denke, wir fühlen uns hier heute auch alle sehr wohl. Das kann ich dir mal so zurückgeben. Ein Gastgeber, glaube ich, aus, einen Rahmen zu schaffen, wo dann eben wirklich die Leute, bei mir ist es eine große Dinnertafel mit bis zu 24 Gästen, wo dann gut gegessen wird, wo einfach die Leute auch wissen, sie sind in einem geschützten Raum und da sind unterschiedliche Persönlichkeiten, wie in meinem Buch bunt gemixt aus Politik, Musik, Film, Fernsehen, also ganz bunt gestreut. Und dann auch genauso Nina Adlon war da mit ihrem Mann, die hat Puccini gesungen. Genauso ist dann H.P. Baxter von Scooter da, Musti. Und dann aber der neue Sat.1-Chef, genauso wie Düsen Tekkal, die Menschenrechtsaktivistin Julia Klöckner. Und die sitzen da alle und ich liebe das eben, alle zu miteinander zu verbinden, zu connecten. Einer stellt Kunst aus in meinen Räumlichkeiten, dann wird noch gesungen, wie bei dir heute auch, wird eine Bühne geboten und dadurch entsteht so ein wunderschöner Austausch. Und ich habe das immer mit dem Wunsch gemacht, dass die Gäste beseelt nach Hause gehen. Und das ist mir bisher wirklich geglückt und jetzt plane ich gerade den 7. schon, der findet im November statt und denke auch so, Wahnsinn, das ist jetzt schon das 2. Jahr und es geht nächstes Jahr weiter. Und ich werde tatsächlich von vielen auch schon gefragt, wann machst du einen Salon, kann ich mich da einladen? Nee.
Das Buch heißt ja auch Heimat, wo das Herz zu Hause ist. Und so ist die Heimat bei dir deine Wohnung und ja, da sind auch Herzensmenschen für dich.
Ja, absolut. Und das ist eben das, ich gucke wirklich richtig, wie mix und match ich das. Und das mache ich sehr intuitiv mit dem, dass ich sage, ah, es steht und fällt immer erstmal mit demjenigen, der singt, der die Kunst ausstellt. Beim nächsten Mal ist es jemand, ich sage nie was über die bevorstehenden Gäste, aber wer denn, der ist eine Lesung. Und das einfach, und dann gucke ich, okay, wer passt da mit rein, wer hat vielleicht schon 2-mal abgesagt, wo versuche ich es jetzt nochmal und so. Und das ist so schön, wie sich das dann immer alles so findet. Und ja, dann ist das unter der Woche, man denkt, das ist 11 vorbei. Das geht bis in eine Puppen, kann ich nur mal verraten. Und das ist so schön, weil jeder sich da so geborgen fühlt und weiß auch einfach, das bleibt da. Da werden zwar auch Fotos ganz zu Anfang gemacht, aber eben Betonung liegt auf ganz zu Anfang.
Ist das wie so auf dem Presseball, wo nach 22 Uhr dann die Fotos und Filmaufnahmen eingestellt werden?
So ist das, aber da ist es vor allem auch so, dass ich die Rechte an den Fotos habe. Und
das ist schlau. Ja,
und dann weiß, als glaube ich, jeder Gast auch, da wird dann sozusagen kein Schindluder mit betrieben, würde man, glaube ich, im Norden so sagen.
Ja, ja. Ja. Wir sind hier ja praktisch auch in unserem Heimathafen.
Ja.
Und hier dürfen die Zuschauer auch Fragen stellen an dich.
Gerne.
Und ich eröffne gerne die Runde. Wer eine Frage an Ilka hat, darf sie gerne stellen. Ich gucke mich mal rum. Ja, gleich hier hinten
das
geht die
ich
Hand.
Mir gedacht.
Also auch Sie haben ja nicht so gute Tage. Wie schaffen Sie es, sich selber eine gute Stimmung zu bringen? Das würde mich mal interessieren, weil Sie müssen ja hochpräsent sein. Und dann finde ich noch spannend, ob Sie KI, AI, ob das für den Journalismus als Bedrohung durch Sie gesehen wird oder ob Sie sagen, das ist auch eine Riesenchance, ChatGPT. Ja,
wie spannend.
Das finde ich spannend.
Also ich bin Gott sei Dank gesegnet mit sehr viel Fröhlichkeit und Positivität, würde ich sagen. Aber genau, natürlich bin ich auch nicht immer nur so gleich himmelhoch jauchzend, dass ich aus dem Bett springe. Ganz im Gegenteil, morgens brauche ich ordentlich Kaffee erstmal. Mir hilft Musik. Das ist so erstmal das morgens, wenn ich irgendwie weiß, ich muss in eine Gänge kommen oder auch, um beim Nordischen zu bleiben, in eine Puschen. Ein ganz toller Song, den hatte ich jetzt gerade auf der Bühne als Eingangsmusik am Freitag in meiner Speaker-Rolle, war von Queen, Don't Stop Me Now. Und da kann ich nur sagen, das ist ein Game Changer, das morgens richtig anzukurbeln, da braucht man eigentlich gar keinen Kaffee mehr. Ja, und KI und AI, also AI besser gesagt, ich finde es natürlich spannend erstmal. Dann finde ich es aber auch manchmal, das gebe ich ganz ehrlich zu, jetzt nicht nur auf den Journalismus bezogen, sondern generell für die Welt auch manchmal ein bisschen beängstigend. Ich glaube so einfach, weil das so schnell ist, so schnell geworden ist und man kommt da ehrlich gesagt gar nicht mehr hinterher. Und dann sieht man natürlich so, wenn man zum Beispiel reist jetzt am BER, es geht ja auch alles nur noch automatisiert und wie auch immer. Oder man kann ja auch Reden halten oder formulieren lassen, alles von mit ChatGPT. Und dann denkt man so, okay, was passiert jetzt aus den Menschen, die das vorher gemacht haben? Gut, die gibt es da gar nicht mehr. Was passiert aus den Journalisten? Ja, es können bestimmt viele Bücher schreiben. Das wird auch jetzt natürlich bei Sprechern oder so sein. Ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, habe ich mich gerade mit der Kollegin von RTL drüber unterhalten, die durch die Sprecherjobs viel gemacht hat und viel auch verdient hat. Die sagt, das wird sich alles ändern. Und auch gerade bei den Schauspielern, die vorher dann eben Synchronsprecher oder so waren, das wird alles AI oder KI übernehmen. Das finde ich dann schon erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dadurch wird natürlich sich im Markt ganz viel verändern. Ich glaube, was aber sich nicht verändern wird, jetzt im Journalistischen, ist dieses, es ist immer noch ein People's Business. Das kann KI nicht übernehmen. Dieses auf Events gehen, eine Chemie zwischen Leuten herzustellen und so, das geht nur über das Persönliche.
Vielen Dank für die Frage. Und die Zuschauer, die eine Frage stellen, die ersten drei, bekommen dein Buch Heimat, wo das Herz zu Hause ist. Also schon einmal für dich das Buch. Du signierst es auch gerne.
Nett, mach ich gern.
Ja, weitere Fragen hier vorne.
Erstmal vielen Dank, ich fand es sehr, sehr inspirierend. Was würden Sie jungen Frauen empfehlen, vielleicht besonders Gen Z, wie man irgendwie ja, mit seiner Karriere durchstarten kann und besonders vielleicht, Sie haben gesagt, dass früher man sehr lautstark sein musste, sich behaupten musste. Würden Sie sagen, dass es heute immer noch so ist? Oder haben sich die Dynamiken da geändert, wenn man jetzt irgendwie als junge Frau große Ziele hat und sich immer noch behaupten möchte in einer patriarchalen Welt, sage ich mal so?
Also danke für die Frage erstmal. Ich denke, dass das immer gut ist und auch ganz wichtig, sich zu zeigen. Also das merke ich jetzt und ich glaube, egal welche Altersklasse. Das ist jetzt, dass man keine Angst vor seinem eigenen Licht hat. Das ist gerade so in meiner Speaker-Rolle am Freitag war das so Thema. Das kostet natürlich sehr viel Überwindung. Und der eine ist vielleicht lauter und ist auch vielleicht mutiger. Aber ich denke, das ist ganz wichtig zu sagen, ich kann das. Und wenn man dann weiß, was der Weg ist, sein eigener Weg, ich glaube, damit geht alles los, dass man für sich selbst entscheidet, ich biege jetzt mal links ab und auch wenn alle anderen sagen, ich muss aber hier weiter geradeaus fahren, ja, dann lass sie reden. Du musst deine eigenen Erfahrungen machen. Und darum geht das. Und wenn man manchmal auch auf die Nase fällt, dann ist das auch wieder wichtig, weil man dann weiß, was man entweder nicht will, was man nicht kann oder man dadurch einfach wieder eine super Lernaufgabe im Leben hatte. Also machen, machen, machen.
Und auch hier, wir geben es mal hier rum, das Buch für dich. Ganz vorne hier in der ersten Reihe.
Ja, vielen Dank. Das war wirklich, muss ich mich anschließen, sehr inspirierend. Ich habe mal eine Frage, wir haben so viel darüber gesprochen, wie das ist, wenn man dann interviewt und dann versucht, das selber rauszufinden, was vielleicht ins Private geht, wo man die Chemie haben muss und dann wirklich was rausfinden möchte, was vielleicht nicht alle wissen. Mit Social Media und Instagram und so weiter, vor 20 Jahren war das vielleicht noch ein anderes Rausfinden. Jetzt gibt ja jeder selber ein bisschen viel zu viel für sie von sich frei breit. Wie funktioniert das? Merkt man da einen Unterschied oder ist es immer noch, man braucht die Chemie und dann hört man immer noch ein bisschen mehr? Also einfach dieser Zwiespalt so.
Also ich glaube, die Chemie ist immer ganz wichtig, so das Wichtigste. Das ist natürlich dann auch das Know-how im Journalismus, wie komme ich an Sachen ran, wenn der andere gerade dicht macht. Das wirst du auch kennen, wenn dann so die Schotten runtergehen und dann kommt sowas Einstudiertes daher, dann will man ja gerade noch mal so dahinter. Und man weiß aber, man hat nicht so viel Zeit. Das ist dann ja wieder eine Herausforderung. Und ja, das war vor 20 Jahren nochmal anders. Das heißt aber nicht, dass es einfacher war. Das ist jetzt, hat sich einfach verändert, dass natürlich jeder selbst das gestalten kann. Also das heißt, man muss keine Angst mehr haben, nicht mehr so große Angst. Ich spreche jetzt dafür die Celebrities. Oh Gott, was ist, wenn der oder der das rauskriegt? Man kann es selbst steuern. Und das macht es natürlich für die Medien und gerade für die Medien, für die ich vorrangig gearbeitet habe, schwieriger, Nummer eins zu sein. Das heißt, wenn jemand jetzt sagt, okay, ich habe mich getrennt nach so und so vielen Jahren und dann kommt so, wir haben entschlossen, wir gehen jetzt andere Wege, wir bleiben aber privat weiter verbunden und dann kommt immer so was Abgedroschenes. Dann ist es, glaube ich, die Herausforderung zu sagen, okay, wie kann ich da jetzt noch einen draufsetzen? Weil nur darüber zu berichten, das hat ja jeder auf Social Media schon gesehen. Und jetzt, um über Bunte zu sprechen, wie wir das da immer gespielt haben, dann ist dann das Ziel oder die Herausforderung, dass man sagt, wir machen ein eigenes Shooting und sprechen dann nochmal mit der Person darüber, dass man nochmal in eigenen Worten nochmal tiefer geht. Und das macht es, glaube ich, aus, weil Social Media zeigt ja immer nur einen kleinen Ausriss. Und dann nochmal so ein bisschen dahinter gehen. Und dahinter steckt natürlich auch ganz viel Akquise, Hartnäckigkeit, dranbleiben, zu sagen, auch wenn der 10-mal Nein sagt. Das habe ich übrigens mit Roland Kaiser gehabt. Der hat irgendwie, ich weiß nicht, für wie viele Shootings und Interviews, als ich noch bei Bunte war, hat der Nein gesagt, 6-mal. Beim 7. Mal eine andere Tür aufgestoßen. So, und dann, seitdem sind wir jetzt sehr verbunden und arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen. Das ist ganz toll. Aber man sieht eben, man muss manchmal andere Wege dann auch gehen. Das dazu. Ja, ja, genau, stimmt.
Auch hier gibt es ein Buch in die erste Reihe. Jetzt haben wir die Bücher vergeben, aber wir können natürlich noch weitere Fragen gerne beantworten.
Ja,
gibt es noch weitere Fragen? Ja, hier vorne. Das Mikro kommt.
Ich fand es sehr spannend, als Sie kurz über Marken gesprochen haben. Und heutzutage, ich finde, Marken haben immer noch einen sehr hohen Stellenwert. Produkte, Services werden homogener, von dem her Marken sehr relevant. Was sind denn für Sie so die wichtigsten Faktoren in einem Markenmanagement? Das lässt sich ja auf verschiedene Bereiche beziehen, Produkte, aber auch Persönlichkeiten.
Was für Markenmanagement jetzt genau? Können Sie das ein bisschen...
Ja, um sich einfach also als Produkt zu differenzieren heutzutage, aber auch als Person eine Marke um sich herum zu bilden.
Ach so, okay, wenn es jetzt auch so darum geht, wenn ich jetzt sage, ich möchte selbst eine Marke werden sozusagen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man weiß als Marke, wo man steht und was ist sozusagen der USP. Also, dass man kein Abziehbild wird. Weil es gibt ja ganz viele Menschen, finde ich, die man auch kennenlernt, die sind austauschbar. Und oder es gibt auch, wie oft habe ich gehört, so, ich würde auch so gern singen oder ich würde ja auch so gern ein Buch schreiben. Ja, aber die Frage ist ja, was macht dich denn besonders und was ist dein Segment, was ist dein Genre, wofür stehst du? Ich glaube, das ist mal so ganz, dass man sich Fragen stellen muss und sich mit sich selbst auch auseinandersetzen muss, was kann ich? Was macht mich eben anders als die anderen? Und ich werde jetzt öfter auch gefragt in meiner neuen Selbstständigkeit, kannst du mich beraten? Kannst du genau mich positionieren? Und dann sage ich, wir können drüber sprechen, aber dann muss ich mit dir ein Vorgespräch führen. Und dann stelle ich eben genau diese Fragen und dann merke ich, das habe ich jetzt 2-mal schon gehabt, dass mein Gegenüber mich anguckt und sagt, oh Gott, das habe ich mich noch selbst gar nicht gefragt. Ich sehe, aber damit geht es ja los. Weil dieses, ich möchte jetzt einfach irgendwo in der Zeitung sein oder ich möchte gern im Fernsehen sein, das ist ja auch der falsche Antrieb.
Ja. Aber das ist ja genau das, was viele, die heute auf Social Media sind und Influencer sein wollen, aber eigentlich nicht so viel dahinter dann ist, oder?
Nee, da reicht manchmal schon so, dass man den Kuchenteig anrührt, ne? Also das, dann denke ich manchmal so, oh, so ein Ei in die Pfanne schlagen, das kriege ich ja auch noch hin. Nein, da gibt es natürlich, das trennt sich auch wieder die Spreu vom Weizen, um da jetzt im Bauern-Tochter-Jargon zu bleiben oder so. Ja, gibt eben viele, ne? Das muss man sagen. Ich verstehe auch nicht unbedingt, sage ich mal, jeden Hype. Das ist auch so ein Ding, weil ich glaube einfach, ja, nee, ich verstehe auch nicht jeden. Gerade in Bezug auf Influencer und ich tue das gar nicht ab. Ne? Aber das ist so, das kann ich auch oft nicht verstehen. Aber da gibt es eben welche, die stehen für Qualität und die haben einfach selbst ja, nach außen so eine Präsenz und wissen eben einfach, also und die haben auch was zu sagen. Das ist auch so. Da merkt man genau, da verstehe ich, warum der gebucht wird, warum der dahin geflogen wird, warum der einen Deal hat mit einer internationalen Brand und die trägt und so, wenn die richtig so nach außen gehen und so. Aber ja, nicht alles ist so Gold, was glänzt.
Du hast vorhin beim Beispiel Taylor Swift gesagt, dass die natürlich Talent hat, die ihre eigenen Songs schreibt, die eine Meinung hat, die politisch aktiv ist. Ist das etwas, was man heutzutage mehr sein muss? Man eckt vielleicht auch mehr an, aber man ist mehr eine Persönlichkeit?
Und ich glaube, mit der Persönlichkeit steht und fällt das. Ne? Also Adele haben wir jetzt ja auch diesen Hype erlebt in München. Ich weiß gar nicht, wie viele ausverkaufte Shows, lass mich lügen, 10, 12. Und das einfach. Und da ist das natürlich dieser Hype nicht nur von dieser Wahnsinnsstimme, ist ja eine Jahrhundertstimme, diese Präsenz auf der Bühne. Das kann man auch nicht antrainieren. Entweder hat man das oder nicht. Und dann natürlich auch das Geheimnisvolle. Die lässt ja auch ihr Privatleben nicht so richtig nach außen. Dann kriegt man mal mit, oh, die hat sich getrennt. Aber die gibt keine Interviews in Deutschland. Und das macht es natürlich noch viel spannender, noch viel begehrenswerter. Man möchte noch mal mehr wissen und alle so und dann Fotos sehen. Aber das gibt es eben gar nicht. Und das ist eben dieses, da bleibt so ein Geheimnis. Und ich glaube, so ein Mythos. Und ich glaube, das macht dann noch mal das Spannende bei einem richtigen Weltstar aus.
Einen Mythos, Ilka, müssen wir auch noch besprechen. Du bist nicht Kinderfestkönigin auf dem Dorf geworden.
Oh. Was für eine schön, ja, was für eine schöne, herrliche Anekdote, die du da jetzt auch rausholst, ja.
Aber ich möchte dir sagen, du bist heute die Königin des Salon Schinkelplatz.
Oh. 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 Zauberhaft.
Und es gab, glaube ich, auf dem Kinderfest eine rosa Schärpe. Ich habe hier ein rosa Einstecktuch. Ich werfe es symbolisch rüber. Du warst heute unsere Königin. Herzlichen Dank, dass du zu Gast warst. Ilka Hehnmöller.
Und liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie auch mit dabei waren. Wir sehen uns wieder am 25. November. Hier zu Gast ist dann Jan-Philipp Burgert. Er ist der Welt-TV-Chefredakteur, zurzeit schon in den USA und beobachtet die US-Wahl. Und die wird auch unser Thema sein. Wer wird es werden, Trump oder Harris? Wie ist die Lage in den USA? Darüber sprechen wir im November. Dankeschön, dass Sie heute mit dabei waren. Folgen Sie uns gerne auf Instagram. Gehen Sie auf die Webseite salonschinkelplatz.de. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.